Heute bei «Apropos» eine Hochtension. Mit nur 32.319 Stimmen Vorsprung sagt die Schweizer Stimmbevölkerung Ja zur AV-Reform. Sie sagt Ja zu einer Anhebung vom Rentenalter von der Frau auf 65 Jahre. Warum ist die Abstimmung wieder erwartet, doch noch so knapp geworden? Welche Gräben haben sich gezeigt? Und wie geht es mit der AV jetzt weiter? Heute beschäftigen wir uns bei «Apropos» mit dem Abstimmungssonntag. Wir reden vor allem über die AV, aber auch kurz über die beiden anderen nationalen Vorlagen. Und zwar mit Raffaella Birr, der Inlandschefin von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Tamedia. Hallo Raffaella.
Hallo Philipp.
Auch dieses Resultat, wo es gibt, vermutlich große Differenzen zwischen Männern und Frauen. Das sollte wirklich für uns alle ein Warnsignal sein.
Dass jetzt aber die Frauen mehrheitlich Nein gesagt haben, das gilt es ernst zu nehmen.
In dem Sinn kann man sagen, ist es eine Ohrfeige im Prinzip von einem Grossteil der Männer, wo an einem Grossteil der Frauen im Elektorat. Und das ist für mich auch eine Desolidarisierung in einer Frage, die ich eigentlich eher gehofft hätte, dass unsere Gesellschaft in der Perspektive, in der Zukunft stärker zusammenwachsen.
Raffaella, in allen Umfragen vor dieser Abstimmung, seien sie von uns oder von SRF, ist man davon ausgegangen, dass die beiden AV-Vorlagen recht komfortabel durchkommen. Jetzt haben wir einen Sonntag erlebt, der so spannend war wie schon lange kein Abstimmungssonntag mehr. Was war da los?
Ja, Philipp, es ist tatsächlich spannend wie eine Krimi gewesen. Und das ist ja immer toll, wenn Politik so spannend wie eine Krimi wird. Wir haben das letzte Mal bei der Abstimmung über den Kampfchat im September 2020 ist das gewesen, haben wir das erlebt. Dort hat es auch am Schluss irgendwie, glaube ich, 9000 Stimmen Unterschied gegeben und 50,1% Ja-Stimmenanteil, also denkbar knapp. Jetzt an dem Abstimmungssonntag ist es wieder so gewesen, dass am Nachmittag die Nadel zwischen den Mehrheiten, also ob es jetzt ein Ja oder ein Nein gibt, die ganze Zeit hin und her pendelt ist. Das ist also sehr spannend gewesen. Und am Schluss ist es dann tatsächlich auch wieder sehr knapp geworden. Also bei der Erhöhung vom AV, Frauenrentenalter auf 65, ist der Ja-Stimmenanteil auf 50,6% zu liegen gekommen. Das ist also sehr knapp. Und bei der Zusatzfinanzierung von der AHV via einer Erhöhung der Mehrwertsteuer ist es bei 55,1% gewesen, also ein deutlicheres Ja. Am Schluss hat man dann auch so auf der Schweizkarte ein interessantes Bild können sehen. Und zwar hat die Westschweiz ein höheres Frauenrentenalter sehr deutlich abgelehnt. Das war ja der weitaus umstrittener Aspekt dieser Reform gewesen. Und teilweise sogar sehr deutlich, also zum Beispiel der Kanton Jura, der hat mit 71% Nein gesagt. Und in der Deutschschweiz hat sich die Karte ganz blau eingefärbt. Blau steht für ein Ja. Und dort hat es auch so einzelne Kantone gegeben, die noch interessant waren. Zum Beispiel Schaffhausen haben 17 Stimmen den Ausschlag gegeben. Also wegen 17 Stimmen hat es nachher ein ganzes knappes Nein gegeben. Sonst war es wirklich eigentlich überall blau gewesen, mit Ausnahme auch noch von Baselstadt.
Und gibt es denn eine Erklärung, warum es so knapp geworden ist?
Ja, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Linke in den letzten Wochen noch wahnsinnig mobilisiert hat. Also sie hat sehr eine starke Kampagne gefahren. Es war vor allem auch sehr eine emotionale Kampagne gewesen, wo einerseits stark auf die Frauen abzielt hat. Also sie hat damit argumentiert, dass die Rentensituation der Frauen verschlechtert wird, also dass die Reform auf dem Buckel der Frauen ausgetragen wird. Und andererseits hat sie sicher auch noch Männer können an Bord holen für ein Nein zu dieser Reform, weil sie argumentiert hat, jetzt käme ich dann das Rentenalter 67. Und das hat sicher bei beiden Geschlechtern Ängste geschürt. Ziemlich erfolgreich, muss man jetzt sagen, weil am Anfang hat es noch nicht nach so einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgesehen. Und die andere Seite dagegen, die bürgerliche Seite, die ist eher ruhig geblieben im Vergleich. Also die hat man viel weniger wahrgenommen im Abstimmungskampf. Und so ist es der Linken gelungen, um so ein Narrativ zu festigen bei der Stimmbevölkerung.
Warum ist denn der Abstimmungskampf so emotional gewesen?
Für die Linke ist es bei dem Abstimmungskampf oder bei der AHV-Reform um sehr viel gegangen. Sie geht jetzt oder sie verliert jetzt mit der Erhöhung vom Frauenrentenalter ein ganz zentrales Pfand in der Sozialpolitik. Und sie hat das Pfand natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Mit dieser Vorlage, die jetzt vorgelegen ist, ist das aus ihrer Sicht viel zu wenig der Fall gewesen. Also es ist eine strukturelle Reform, die einnahmenseitig ansetzt und ausser der Abfederung von einer Übergangsgeneration Lohn bei den Frauen keine weiteren Ausgaben vorgesehen, wie zum Beispiel Rentenverbesserungen. Und die Linke hat auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen, wenn man jetzt das Resultat sieht, die Erhöhung vom Frauenrentenalter mit einer grundsätzlichen Diskussion verknüpft, eine grundsätzliche Diskussion über Gleichstellung, die aus ihrer Sicht einfach in der Schweiz noch nicht erreicht ist, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also, namentlich ist es der Linke um die Lohngleichheit gegangen und um die unbezahlte Betreuungsarbeit, die die Frauen in der Schweiz immer noch in sehr grossem Umfang leisten.
Ein Teil der Diskussion war auch im Ständerat angesiedelt. Kurz vor der Abstimmung ist bekannt worden, dass die Sozialkommission vom Ständerat die versprochene Reform von der beruflichen Vorsorge verschiebt im Winter. Da war eigentlich versprochen, dass hier ein Resultat vorliegt, bevor wir über die AV abstimmen. Wie gross ist der Anteil von dieser Kommission an diesem knappen Resultat vom Sonntag?
Ich denke, in der breiten Bevölkerung war das nachrangig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele gar nicht so mitbekommen haben, wo jetzt das Geschäft ganz genau im Parlament steht und was dort die kritischsten Punkte sind. Ich glaube, das war mehr ein Thema für die Diskussion oder für das Aushandeln von Kompromissen zwischen den Parteien. Einen grossen Einfluss hat aber der Entscheid tatsächlich auf die Kampagne der bürgerlichen Frauen, die für die Rentenaltererhöhung waren. Sie haben sehr stark auf das Argument setzen, dass das Parlament auch in der zweiten Säule auf der Zielgerade einer Reform ist, wo die Situation der Frauen, also die Frauenrente, wird verbessern. Und das hat das Komitee natürlich nicht mehr geltend machen, weil es zuerst schon mal im Juni in der Sommersession im Ständerat ein Hickhack gegeben hat und die Vorlage zurück an die Kommission geschickt worden ist. Und nachher in einem zweiten Schritt, ausgerechnet so mitten im Abstimmungskampf, hat die Kommission nachher gefunden, wir brauchen noch mehr Zeit, wir können das nicht so schnell entscheiden. Und das bürgerliche Frauenkomitee, das hat das mehrfach auch gesagt, dass sie eigentlich auf das Argument wollten setzen und das Argument ist ihnen so wie abhanden gekommen.
Kommt man reden über die verschiedenen Gräben, die man an diesem Abstimmungssonntag gesehen hat. Und zwar zuerst würde ich gerne über das Geschlecht reden. Diverse Umfragen haben ja vor der Abstimmung gezeigt, dass Frauen eher Nein sagen zur Erhöhung des Rentenalters, Männer eher Ja. Hat sich das jetzt auch an diesem Abstimmungssonntag bewahrheitet?
Ja, und zwar ziemlich eindrücklich. Also 2/3 der Männer haben die Erhöhung des Frauenrentenalters gut geheissen und 2/3 der Frauen haben Nein zu dieser Erhöhung gesagt. Also so einen tiefen Geschlechtergraben, wie sich hier am Sonntag gezeigt hat, den hat es noch nie gegeben. Also seit Einführung des Frauenstimmrechts haben noch nie Frauen und Männer so eine unterschiedliche Haltung gehabt zu einer Abstimmungsvorlage. Und die Erklärung liegt wahrscheinlich in der Betroffenheit. Also es hat wahrscheinlich auch noch kaum je eine Vorlage gegeben, die so eindeutig auf ein Geschlecht zugeschnitten war, also wo die Folgen für ein Geschlecht so spürbar sind. Ausnahmslos jede Frau ist betroffen von dieser Rentenaltererhöhung. Also jede Frau, die noch nicht pensioniert ist. Und so die direkten ökonomischen Auswirkungen, das ist halt schon etwas, was sehr bestimmend wirkt für das Abstimmungsverhalten. Und was man aber so ein bisschen im grösseren Kontext vielleicht schon dazu muss sagen, ist, es ist nicht das erste und nicht das einzige Mal, wo Frauen anders abstimmen als Männer. Das Stimmverhalten der Geschlechter, also jetzt eben nicht so in dieser Deutlichkeit, aber grundsätzlich von der Tendenz her unterscheidet sich vor allem je nach sachpolitischen Dossier, also so im Bereich Umwelt, Tierschutz und Ausländerpolitik, grob gesagt, stimmen Frauen anders als Männer ab. Und ein weiteres konkretes Beispiel, das der Geschlechtergraben aufzeigt, war die Grippenabstimmung 2014. Der Kampfchat hat vor allem darum nicht abgehoben, weil die Frauen dagegen waren. Die Frauen haben den abgelehnt, die Männer haben es befürwortet, dass die Schweiz den Kampfchat Grippen beschafft und am Schluss ist er an der Urne abgestürzt.
Haben denn der Geschlechtergraben von diesem Sonntag eine andere Vorlage gesehen?
Ja, der hat sich eben auch nicht so deutlich, aber durchaus auch gezeigt bei der Massentierhaltungsinitiative. Dort war es ja ein sehr deutliches Nein gewesen. Männer haben zu 70% Nein gesagt, Frauen aber nur mit 56%. Und bei der Verrechnungssteuer, Nein-Stimmenanteil bei den Geschlechtern, dort haben Männer mit 44% Nein gesagt, Frauen viel deutlicher mit 59%. Also eben auch dort merkt man, dass Frauen und Männer sich nicht immer einig sind an der Urne. Aber eben, wie gesagt, so deutlich wie bei dieser AHV-Vorlage hat es das also noch nie gegeben.
20 Minuten, glaube bei einer Umfrage vor der Abstimmung mal getitelt «Männer wollen, dass Frauen länger arbeiten». Das trifft jetzt recht gut nach der Sonntag, kann man glaube sagen.
Also in einer verkürzten Betrachtung kann man das vielleicht so sagen, aber wenn man es genauer anschaut, zum Beispiel wenn es darum geht, wie dringlich so eine Reform ist und wie unabhängig von den Geschlechtern die Dringlichkeit ist, dann wäre das sicher verkürzt.
Was man sicher sagen kann, ist, Betroffenheit spielt eine grosse Rolle. Das sehen wir auch bei einem anderen Punkt von unserer Nachwahlbefragung. Leute, die schon pensioniert sind, haben viel eher Ja gesagt zur Reform als Leute, die noch im Erwerbsleben stehen. Das ist auch einigermaßen erklärbar. Wo es auch einen grossen Unterschied gibt, ist in den Landesregionen. In der Westschweiz haben wir mehrheitlich Nein gesagt zur Reform, im Tessin auch. Warum hat man an diesem Sonntag so einen grossen Röstigraben, so einen grossen Graben zur romanischen Schweiz, Raffaella?
Ja, also Domodi ist deutlich etatistischer als die Deutschschweiz und zudem sicher auch empfänglicher für gewerkschaftliche Forderungen. Also etatistischer heisst jetzt in dem Kontext von der AHV, der Staat muss für existenzsichernde Renten sorgen. Und wenn jetzt bei dieser Reform von den Gegnern gesagt wird, dass es ein Sozialabbau sei, also wenn das so verkauft wird, dann verfährt das sicher in der Romandie sehr gut. Das Tessin hat mit 57% auch Nein gesagt. Dort kommt sicher noch die spezielle Situation auf dem Arbeitsmarkt dazu. Also es gibt grossen Druck aus Italien von Arbeitnehmenden, die bereit sind, für günstigere Löhne zu arbeiten im Tessin. Und darum gibt es in diesem Kanton sowieso eine besondere Sensibilität für die Situation, gerade auch von älteren Arbeitnehmenden.
Man hat den Graben zwischen den Landesteilen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Leuten, die arbeiten und nicht mehr arbeiten. Ab wann werden so Unterschiede ein demokratiepolitisches Problem?
Ich denke, demokratiepolitisch würden diese Unterschiede dann zum Problem werden, wenn die gleiche Gruppe immer wieder oder jedes Mal unterlegen würde. Wenn also zum Beispiel die Romandie, die ganze Westschweiz und die Frauen immer Verlierer wären. Und das ist ja aber nicht der Fall. Das ist ja in unserer Demokratie so, dass es da wechselnde Mehrheiten gibt und wechselnde Konstellationen werden wieder mal auf der Gewinnerseite ist. Und so kann man einfach sagen, es ist eigentlich ja auch die Realität in so einer föderalen Willensnation, die wir haben, die halt sehr divers und unterschiedlich ist, von den Landesteilen her und von den Lebensrealitäten her. Und zudem kann man ja jetzt in dem Fall auch sagen, das ist so ein knappes Resultat, 50,6%. Das knappe Resultat wird sicher auch einen Einfluss haben auf die künftige Debatte. Also die Mehrheit, die so knapp gesiegt hat, die wird sicher nicht den sehr starken Willen der Minderheit einfach können negieren und über das hinweg Reformen beschliessen. Das wird man müssen berücksichtigen bei nächsten Schritten, die in der AHV kommen oder grundsätzlich in der Altersvorsorge.
Vor dem Sonntag ist die letzte erfolgreiche AHV-Reform 1997 angenommen worden. Dazwischen sind die meisten Vorlagen am Widerstand von links gescheitert. Hat die Linke jetzt mit dieser Niederlage am Sonntag auch die Vetomacht in sozialen Fragen verloren? Das ist eine Frage, die wir auch vor der Abstimmung recht heftig diskutiert haben.
Nein, das habe ich vorher schon ein bisschen angetönt bei der anderen Antwort. Gerade das sehr knappe Resultat zeigt, dass die Vetomacht durchaus noch da ist, weil die Linke hat sich ja gegen das Parlament, also gegen alle anderen Parteien und gegen den Bundesrat durchgesetzt. Und das mit einem sehr beachtlichen Resultat. Also das ist bemerkenswert und das wird in der künftigen Debatte sicher eine wichtige Rolle spielen. Also die Linke ist immer noch ein sehr ernstzunehmender Player in der Sozialpolitik grundsätzlich. Wenn die Linke nicht will, dann wird es sehr schwierig, an der Urne etwas durchzubringen. Und eben, das habe ich auch gesagt, das werden die Befürworter von weiteren Reformen, also die dann vor allem eben auch ansetzen bei den Einnahmen, also unterschiedliche Formen, wie mehr Geld in die AHV können fliessen, das werden sie dort müssen berücksichtigen. Und ganz besonders wird diese Seite das auch müssen berücksichtigen, wenn es um strukturelle Besserstellungen der Frauen geht.
Ganz konkret, wie geht es denn weiter mit der AHV?
Es stehen mehrere Initiativen zur Debatte. Also von linker Seite einerseits eine für eine 13. AHV-Rente. Von der freisinnigen Seite, also das ist eine Initiative der Jungfreisinnigen, die geht es um das Rentenalter 66 und eine Anbindung vom Rentenalter an die Lebenserwartung. Und dann gibt es Forderungen, dass Gewinne der Nationalbank sollen in die AHV fliessen sollen. Aber man muss auch sagen, alle die Forderungen, die jetzt im Raum stehen und wo wir auch darüber abstimmen werden, die sind Stand jetzt nicht mehrheitsfähig.
Wie geht es auf der anderen Seite mit der beruflichen Vorsorge weiter, wo wir vorhin schon darüber geschwätzt haben? Gibt es jetzt eine Chance, dass dort die Benachteiligungen von Frauen, gerade mit kleinen Pensen und mit tiefen Löhnen, beseitigt wird?
Ja, das hat man am gestrigen Abstimmungssonntag jetzt auch sehr verbindlich können hören, namentlich von der Parteispitze der bürgerlichen Parteien. Dort ist überall Bekenntnis da, dass man in diesem Bereich etwas machen muss, also dass die Frauen namentlich bei den Eintrittsschwellen, die es gibt in der zweiten Säule, dass die gesenkt werden sollen, dass also auch Frauen, die wenig verdienen und die Teilzeit arbeiten, dass die auch besser versichert sind in der zweiten Säule. Und eben, ich habe es vorher gesagt, das sehr knappe Resultat, das setzt einen Standard jetzt in dieser Debatte, der nicht unterschritten werden kann.
Raffaella, kommen wir zum Schluss noch kurz über die anderen beiden nationalen Vorlagen. Es hat ein deutliches Nein zum Verbot von der Massentierhaltung gegeben und nicht so ein deutliches Nein zur Abschaffung von der Verrechnungssteuer. Die Resultate hätte man so erwarten können, oder?
Die Umfragen im Vorfeld, die haben auf das hingewiesen, dass es da, also besonders gesetzt bei den Massentierhaltungsinitiativen, da hat es so einen deutlichen Verlauf gegeben, wie häufig bei Initiativen, dass es am Anfang noch eine relativ hohe Zustimmung gegeben hat und nachher hat die aber laufend auch mit der Informiertheit von der Stimmbevölkerung nachher abgenommen. Und dass es bei der Verrechnungssteuer wird sehr knapp werden oder sogar ein Nein geben, das war auch zu erwarten gewesen, weil es Steuervorlagen in den letzten Jahren sehr schwer hatten vor dem Stimmvolk.
Kann man aus diesen beiden Resultaten irgendetwas mitnehmen, das über den Sonntag rausweist?
Im Fall der Massentierhaltungsinitiative war es sehr ein deutliches Nein. Die ganze Schweiz war also tiefrot, was für hohe Nein-Stimmenanteile steht.
Mit Ausnahme von Basel, wieder.
Mit Ausnahme von Basel-Stadt natürlich, genau. Und das ist schon ein Muster, das sich auch in den letzten Jahren immer gezeigt hat. Also der Druck ist ja sehr hoch aus dem umwelt-, naturschützerischen, tierschützerischen Bereich. Und trotzdem zeigt sich dann immer an der Urne ungefähr, also 37% Ja-Stimmenanteil jetzt etwa im gleichen Bereich sind zuletzt auch beispielsweise Pestizidinitiativen abgelehnt worden. Das zeigt einfach, dass die Forderungen, die dort teilweise erhoben werden, relativ extrem sind im Sinn von, dass sie vielen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu weit gehen. Und dass die Bauern halt schon immer noch auf einen grossen Support in der Bevölkerung dürfen zählen. Also, dass wenn es darum geht, meistens wird es ja dann auch so als Kampf stilisiert zwischen den Bauern und eben den Naturschützer, Umweltschützer, dass die Bauern dann amig gewinnen. Und dort ist sicher das, was über den Sonntag herausweist, dass die beiden Seiten sich wieder mehr finden müssen, weil die Forderungen von links-grüner Seite an der Urne nicht durchkommen. Also, es braucht dort mehr, auch im parlamentarischen Bereich, Kompromiss, wo man auf dem Weg schon eingeht. Und das gelingt sicher eben, in dem Forderungen nicht immer gerade im Extrembereich sind. So ein erstes Handreichen hat sich am Sonntag aber auch schon gezeigt. Meret Schneider, die Initiantin der Massentierhaltungsinitiative, hat das Gespräch gesucht mit dem Bauernverbandspräsidenten Markus Ritter. Und sie haben jetzt auch schon gemeinsame Forderungen, die sie erheben, oder gemeinsame Schwerpunkte, die sie in der nächsten Zeit setzen wollen. Also da geht es beispielsweise darum, um Preise für Labelfleisch, dass man dort ansetzt. Das ist auch, hat sich auch so durch den ganzen Abstimmungskampf gezogen, dass die Tonalität angemessen war und dass man eben nachher dann auch zusammen an den Tisch sitzen und dann konstruktive Lösungen findet.
Wie war es bei der anderen Seite? Haben sich der SVP-Nationalrat Thomas Matter und der SP-Nationalrätin Jacqueline Baden auch zu einer Friedenssiegerette getroffen? Die waren ja die beiden bestimmenden Figuren bei der Abstimmung zur Verrechnungssteuer.
Also das entzieht sich meiner Erkenntnis. Ich könnte aber vermuten, dass dort die Fronten ein bisschen verhärteter sind jetzt als rund um die Massentierhaltungsinitiative, all die Leute, die dort involviert waren. Weil in diesem Abstimmungskampf hat sich wieder gezeigt, und das ist vielleicht eben das, was über den konkreten Abstimmungssonntag herausweist, dass sich die Linksseite und die Bürgerlichen nichts geschenkt haben. Also es ist von linker Seite her sehr dezidierte Rhetorik im Kampf gegen die Steuerabbauvorlage, wie eben auch schon gegenüber den Steuerabbauvorlagen in den letzten Jahren. Und die bürgerliche Seite, die kontert dann natürlich. Und gleichzeitig gelingt es aber dieser befürwortenden Seite zum wiederholten Mal nicht, oder ist es nicht gelungen, zum aufzeigen, warum es denn die konkrete Steuersenkungsvorlage überhaupt braucht. Also was das, ich sage mal, der gemeinen Bevölkerung bringt. Es ist jetzt in der Verrechnungssteuerreform nicht einmal gelungen, was konkret das Unternehmen bringt. Also es hat so ein bisschen Zahlenwirrwarr gegeben und es war eine sehr komplexe Vorlage, wie die anderen Steuerabbauvorlagen auch. Und das hat die Auseinandersetzung zu dieser Vorlage erschwert. Also dort wird sicher die befürwortende Seite wird müssen zulegen in der Kampagnenarbeit, also dass es gelingt, das für die breite Bevölkerung zu übersetzen. Warum das Anliegen wichtig ist, das wird schon sehr bald wieder der Fall sein. Und zwar geht es dann um die OECD-Steuerreform. Das ist eine nächste grosse Steuervorlage, wo es wichtig wird sein, dass die Bevölkerung versteht, um was geht es überhaupt, was sind die zentralen Könnwerte und was sind die Vorteile, die so eine Vorlage mit sich bringt.
Wenn es um Steuern geht in der Schweiz, dann fliegen die Fetzen. Danke, Raffaella.
Danke dir, Philipp.
Das war es, also apropos zum Abstimmungssonntag, die Kommentare, die Einschätzungen, die Analysen von unseren Kolleginnen und Kollegen lest ihr auf unserer Webseite oder in der Zeitung. Und wir hören uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.